Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hey Sophie.
Hi Christoph.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
Auch ziemlich gut. Sophie, ich weiß, du magst Geschwindigkeit, besonders dann, wenn es um Autos geht. Stell dir mal vor, du würdest 1000 Stundenkilometer fahren. Nicht im Flugzeug, sondern am Boden. Wie würdest du das finden?
Das fände ich ziemlich super. Das würde ich gerne mal machen, tatsächlich.
Das geht leider nicht mit dem Auto, oder? Gibt es Autos, die über 1000 fahren?
Ich glaube leider nicht.
Gut, die gibt es nicht, aber es könnte Züge geben, die das schaffen. Wie, wann und warum? Das schauen wir uns in dieser Folge an.
Starten wir in die Folge.
Genau, auf geht's.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Und dies ist unser Thema heute.
China auf der Überholspur. Ist das wirklich so?
Wir hatten es letzte Woche in unserem Rückblick auf das Weltwirtschaftsforum gehört. Li Qiang, zweitmächtigster Mann im Land China, brachte dort eine Nachricht mit, von der Europa und vor allem Deutschland aktuell nur träumen können. Nämlich, die chinesische Wirtschaft ist im Jahr 2023 um 5,2% gewachsen.
Nochmal zur Erinnerung, im selben Zeitraum, also 2023, vergangenes Jahr, ist die deutsche Wirtschaft um 0,3% geschrumpft. In China, auch das hatten wir berichtet, ist das Wachstum etwas gesunken, aber immerhin 5,2% versus 0,3% minus in Deutschland. Und mit einer weiteren Nachricht in dieser Woche hat China einmal mehr unter Beweis gestellt, dass Dinge gelingen, die anderswo nicht klappen wollen. Aber ist das wirklich so? Da werfen wir heute einen kritischen Blick drauf.
Die Rede ist vom Hyperloop. Christoph, du kennst dich damit gut aus. Wir hatten das ja auch schon mal in einer, ich glaube, der ersten Folgen, in denen ich mit dabei war, angesprochen. Du hast den Hyperloop in deinem letzten Buch Life Changer als eine der künftig vielversprechendsten technologischen Entwicklungen im Mobilitätsbereich ausgemacht. Wie bist du damals eigentlich drauf gestoßen? Also wann hast du das erste Mal davon gehört?
Zuerst gehört habe ich von Hyperloop etwa vor 10 Jahren. Die Idee scheint ja bestechend einfach. Ein Zug fährt ohne Berührung beweglicher Teile, nicht auf Rädern und Schienen, sondern auf einem Magnetschwebekissen und bewegt sich durch einen luftleeren Raum, erfährt also keinen Luftwiderstand. Die Idee Magnetschwebebahn in einer Vakuumröhre ist eine Idee von Elon Musk und er hat sie in einem sogenannten White Paper zu Papier gebracht.
Und bevor wir hier weitermachen und detaillierter auf den Hyperloop schauen, vielleicht einmal kurz zum White Paper selbst. Das ist nämlich, könnte ich mir vorstellen, auch sehr spannend für die meisten.
Was ist ein White Paper? Eigentlich könnte man sagen, ein kurzes Thesenpapier. Man könnte sagen, fast ein wissenschaftliches Papier, das eine Idee skizziert und auf Papier bringt. Wir nehmen zwei Beispiele, Beispiel Bitcoin und Beispiel Hyperloop.
Ich hatte eine Idee. Eine Idee, die mich nicht loslassen würde, bis ich sie programmiert hätte. Mein Name ist Satoshi Nakamoto. Sie kennen mich nicht. Noch. Doch meine Erfindung wird Ihr Leben verändern.
Zu Beginn des Jahres 2009, also in der Finanzkrise, wurde der Bitcoin in die Welt gesetzt mit Hilfe eines White Papers, also eines quasi wissenschaftlichen Papiers, einer Ideenskizze. Geschrieben war dieses White Paper von Satoshi Nakamoto, von dem man bis heute nicht genau weiß, ob es ihn jemals gab oder ob es nur ein Pseudonym ist. Mit diesem Papier schuf dieser besagte Satoshi Nakamoto die erste dezentrale und verlässliche Kryptowährung, beziehungsweise er setzte die Idee in die Welt. Selber umgesetzt hat er es gar nicht. Seit 2011 ist Nakamoto vollständig aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und nun zur Grundlage des Ganzen. Grundlage des Bitcoin war ein nur 9 Seiten langes White Paper. Man kann es im Internet ganz einfach als PDF herunterladen.
Und was genau ist jetzt ein White Paper? Ein White Paper ist ein kurzer Bericht oder ein Leitfaden, der die Essenz eines komplexen Themas kurz und prägnant darstellt, um den Lesern einen raschen Zugang zu ermöglichen. Typische Inhalte umfassen Übersichten zu Standards, Technologien und IT-Themen und Anwenderbeschreibungen, Fallstudien oder Marktforschungsergebnisse. In mindestens 2 Seiten bieten White Papers einen Überblick über Vor- und Nachteile, Kosten und Einsparpotenziale einer bestimmten Problemlösung. Ursprünglich wird der Begriff aus dem Englischen abgeleitet und bedeutet politisches Weißbuch.
Und auch der Hyperloop geht zurück auf ein White Paper. Einer der Autoren war Elon Musk und dieses White Paper ist auch nur 58 Seiten lang, inklusive Anhang.
1000 kilometers per hour. From Shanghai to Hangzhou in 9 minutes, China's first hyper high-speed rail is coming. The cruising speed of general civil aviation aircraft is about 900 kilometers per hour. The fastest cruising speed of the Boeing 737 is 918 kilometers per hour. and the fastest cruising speed of the Boeing 747 is 1,120 kilometers per hour.
Der Hyperloop ist ein Hochgeschwindigkeitsverkehrssystem, bei dem Kapseln in einer luftleeren Röhre mittels Magnetfeldern mit annähernder Schallgeschwindigkeit gleiten. Aktuell befindet es sich aber noch in der Entwicklung.
Der Hyperloop verspricht auf Strecken von bis zu 1200 Kilometern schneller und umweltfreundlicher als das Flugzeug und dabei kostengünstiger als die Bahn zu fahren. Trotz anfänglicher Zweifel an den finanziellen und technologischen Annahmen wurde im November 2020 eine Testfahrt mit Fahrgästen durchgeführt, bei der die Kapsel 172 Stundenkilometer erreichte und zwar in einer 500 Meter langen Teströhre in Las Vegas. Wir kommen darauf gleich nochmal zu sprechen, weil dieses Experiment mittlerweile abgebrochen wurde.
Wie aber funktioniert das Ganze? Das Konzept basiert auf Stahlbetonstützen mit zwei parallel verlaufenden Stahlfahrröhren, in denen ein starker Unterdruck herrscht, um Reisen knapp unterhalb der Schallgeschwindigkeit zu ermöglichen.
In diesen Röhren verkehren Kapseln und diese Kapseln können je nach Auslegung etwa 28 Passagiere, mal mehr, mal weniger, transportieren, aber auch größere Lasten wie etwa Autos transportieren. Ursprünglich war angedacht worden, diese Kapseln auf Luftpolstern gleiten zu lassen, aber es stellte sich heraus, dass Magnetpolster wahrscheinlich die bessere technologische Lösung sind. Die Chinesen, auch darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, arbeiten mittlerweile mit Supraleitungstechnik, also mit extrem niedrigen Widerständen in den Spulen. Darin liegt gerade der technologische Fortschritt der jetzt Furore machenden chinesischen Lösung. Also ob jetzt Luftpolster oder Magnetpolster, es rast also eine Kapsel durch luftleeren Raum. Es ist eigentlich die Verbindung des Flugzeugs auf dem Erdboden. Flugzeuge können deswegen so schnell sein, weil sie wenig Luftwiderstand erfahren. Luftwiderstand ist das, neben dem Reibungswiderstand der Räder, was Fahrzeuge auf dem Erdboden am meisten bremst.
Die oberirdische Verlegung der Fahrröhren entlang bestehender Autobahntrassen soll die Kosten des Fahrwegs niedrig halten. Der Antrieb und die Bremsung sollen durch asynchrone Linearmotoren erfolgen, ähnlich wie bei Magnetschwebebahnen. Für Notfälle sind zusätzlich mechanische Bremsen und elektrischer Radantrieb vorgesehen, wobei die Stromversorgung durch Solarenergie erfolgt. Und wer steckt hinter dem Ganzen? Wir haben es gehört, niemand Geringeres als Tesla-Chef Elon Musk. Ganz neu ist die Idee des Hyperloops aber nicht. Denn schon im Jahr 1812 hatte der britische Ingenieur George Medhurst die Vision, Züge in Vakuumröhren ohne Luftwiderstand schnell zu bewegen. Dieses Konzept wurde später von Raketenforscher Robert Goddard im Jahr 1904 in den USA und auch von Herman Kemper, dem Erfinder der Magnetschwebebahn, im Jahr 1938 weiterentwickelt. Alle beide dachten dabei an die Fortbewegung von Bahnen in Vakuumröhren.
Diese Ideen, die griff Elon Musk wieder auf, verbesserte sie und sprach dann öffentlich über sie, nämlich am 2. Juli 2012. Er diskutierte damals die Charakteristika und Chancen auf Umsetzung in einer öffentlichen Diskussion. In den folgenden Monaten steckte er dann die Köpfe zusammen mit etwa einem Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Unternehmen SpaceX und Tesla. Diese Ergebnisse flossen in ein Konzept ein und dieses Konzept wurde dann als das besagte White Paper veröffentlicht. Und zwar im August 2013, also sozusagen die Geburtsstunde des Hyperloop.
Er selbst sagte dazu, Zitat Anfang, einzigartig an Hyperloop ist auch, dass es ein offenes Entwicklungskonzept ist, ähnlich wie Linux. Resonanz aus der Gemeinschaft, welche hilft, die Konstruktion zu verbessern und das Konzept in die Realität umzusetzen, ist erwünscht. Zitat Ende. Um die Entwicklung zu fördern, schlägt er also ein offenes, partizipatives Konzept vor, das mit der Entwicklung freier Software vergleichbar ist. Und außerdem ermutigte er zur Einsendung von Verbesserungsvorschlägen.
Das also war 2013. Jetzt sind wir etwa 10,5 Jahre später. Und was ist aus dem Hyperloop geworden? Und hier, Sophie, gibt es jetzt widersprüchliche Nachrichten. Also in Nevada gibt es eine Hyperloop-Teststrecke. Dort haben die ersten Versuche stattgefunden. 2020 wurden menschliche Passagiere auf dieser Teststrecke transportiert. Wir hatten es angesprochen. Aber diese Teststrecke ist mittlerweile eingestellt. Das Startup Hyperloop One war 2014, also ein Jahr nach Veröffentlichung des White Papers, mit großen Hoffnungen gestartet. Es konnte Millionen an Risikokapital einwerben. Aber richtig viel daraus ist nicht geworden, weil dieses Projekt wurde mittlerweile eingesteckt. Gestorben ist der Hyperloop damit aber noch nicht. Hyperloop One wurde abgewickelt, aber es gibt weltweit noch andere Projekte. Das ist einer der Vorteile eines White Papers. Es können viele Menschen gleichzeitig an einer Idee arbeiten. Sie ist also nicht urheberrechtlich oder patentrechtlich geschützt. Eine der Hyperloop-Strecken, die gibt es in München, zumindest eine der Projekte. Die Strecke ist dort gerade in Arbeit. Hören wir einmal die Nachrichten von Welt TV. annähernd mit Schallgeschwindigkeit durch eine luftleere Röhre sausen und dabei große Strecken in kürzester Zeit zurückzulegen, was nach Science Fiction klingt, soll schon bald Wirklichkeit werden. Hyperloop heißt dieser Wunderzug, der das Reisen revolutionieren soll. Und bei München wurde jetzt mit dem Bau der ersten Teststrecke in Europa begonnen.
In einer geschlossenen Kapsel mit Schallgeschwindigkeit durch ein gigantisches Netz von Vakuumröhren rasen, quasi in einer Art Überschall-U-Bahn. So soll es einmal möglich sein, in nur 40 Minuten beispielsweise von Berlin nach München zu reisen. Um aus Science-Fiction Realität werden zu lassen, unterstützt die bayerische Landesregierung den Bau einer Teststrecke in Ottobrunn, einzigartig in Europa.
Wir fangen mit Demonstrationszwecken an, mit einer Teststrecke, aber ich glaube, dass das schneller zu einer echten neuen Philosophie des Reisens werden kann und vor allem völlig emissionsfrei, schnell und direkt.
Und neben den Bayern versuchen es jetzt chinesische Unternehmen, und damit sind wir beim eingangs angesprochenen Thema China angelangt, den Hyperloop zu einem kommerziellen Erfolg zu machen.
Mit einem beeindruckenden Netzwerk von 42.000 Kilometern Hochgeschwindigkeitsstrecke hat China derzeit weltweit die umfangreichste Infrastruktur für Hochgeschwindigkeitszüge. Und das Ganze ist in nur 2 Jahrzehnten gebaut worden. Innerhalb der nächsten 2 Jahre sollen die dort operierenden Züge Geschwindigkeiten von 400 km/h erreichen können. Dies entspräche etwa einem Drittel der geplanten Geschwindigkeit des Hyperloops. Zusätzlich hat China den Maglev, einen Magnetschwebezug, entwickelt, der zu den schnellsten Landfahrzeugen der Welt gehört und mit einer Geschwindigkeit von sage und schreibe 600 Kilometern Flugzeuge auf kurzen und mittleren Strecken ersetzen kann. Das aber reicht China nicht. Trotz dieses Erfolgs streben sie nach mehr und testen Züge auf einer Versuchsstrecke, die Geschwindigkeiten von bis zu 1000 km/h in einer Vakuumröhre erreichen sollen.
Und das bringt uns zum Thema Transrapid. Die Älteren unter uns und Ihnen werden sich noch erinnern an den Transrapid. Der Transrapid hat in Deutschland bekanntlich nie das Licht der Welt erblickt. Es gab eine Teststrecke im Emsland, aber zu einer kommerziellen Anwendung ist es leider nie gekommen. Aber in China, da wurde der Transrapid tatsächlich gebaut. Hören wir einen Ausschnitt aus Drehmoment, Mobilität von morgen, ein kleiner Fahrbericht aus dem chinesischen Transrapid.
So. Abenteuer kann beginnen. Ticket ist gekauft.
Wie bei den großen U-Bahn-Stationen in Shanghai üblich, muss man auch hier durch eine Gepäckkontrolle. Dann geht's rauf zu den Gleisen oder besser Fahrwegen.
Das ist jetzt die Innenstadtstation der Magnetschwebebahn in Shanghai. Wobei Innenstadt ist ein bisschen übertrieben. Wirklich bis in die Innenstadt Shanghai geht's nicht, sondern bis in den Stadtteil Pudong, ganz in die Nähe des neuen Messegeländes. Die Strecke ist 30 Kilometer lang. Und der Magnetschwebezug braucht 8 Minuten für die Fahrt zum Flughafen oder vom Flughafen. Die Tagesrandzeiten werden mit bis zu 300 km/h gefahren und die Rushhour bis zu 430 km/h. Aber die Spitzengeschwindigkeit auf der Strecke hält ja auch nur 55 Sekunden und dann beginnt schon wieder der Verzögerungsprozess. Dass er nicht die ganze Zeit Topgeschwindigkeit fährt, hat wohl damit zu tun, dass der Energieaufwand von 300 bis 430 km/h nochmal extrem hoch ist. Und das System hier auch nicht kostendeckend arbeitet. Also der Zug ist seit 2002 in Betrieb. Eine Fahrkarte, Einzelfahrkarte, ein Weg kostet 50 Yuan. Das sind umgerechnet 6,70 Euro. Und es ist ja der einzig operative Magnetschwebezug in der Welt. Die Technik wurde in Deutschland entwickelt, lange dort getestet, lange diskutiert, wo man es baut, ob von München Innenstadt zum Flughafen oder nicht.
Deutschland hatte damals die Umsetzung des Transrapids geplant, aber dazu ist es nie gekommen, denn die Strecke wurde nie gebaut. Woran liegt das eigentlich? Woran ist Deutschland gescheitert, wenn die Pläne doch da waren und wir eigentlich alles hatten, was man dafür braucht?
Damals in Deutschland geplant war eigentlich das, was die Chinesen hinterher gebaut haben, nämlich eine Verbindung mit einem Magnetschnellzug von der Innenstadt, in diesem Fall München, zum Flughafen Franz Josef Strauß Flughafen. In Shanghai ist es dann hinterher gebaut worden. Auch dort führt die Strecke zum Flughafen. Und viele von Ihnen und euch haben vielleicht noch die Rede in Erinnerung. Edmund Stoiber, der damals Ministerpräsident Bayerns war, hat in einer Rede dafür geworben, einen Transrapid vom Münchner Hauptbahnhof zum Münchner Flughafen zu bauen. Die Rede ist rhetorisch leider völlig misslungen. Das kann schon mal passieren. Man gerät manchmal bei öffentlichen Reden aus dem Takt. Hören wir einmal rein. Kann man kurz drüber lachen. Aber die Rede hat einen ernsten Kern. Wir hören uns einmal den Originalton der Rede an und gucken dann auf den ernsten Kern.
Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München starten Sie Ihren Flug. 10 Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, Charles de Gaulle in Frankreich oder in Rom, wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen Franz Josef Strauß. Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München.
Die zentrale Idee war also, dass man den Hauptbahnhof quasi zum Flughafen ummodelliert. Also man checkt nicht mehr am Flughafen ein, man gibt dort nicht mehr sein Gepäck auf und muss durch die Sicherheitskontrolle, sondern all das läuft schon am Bahnhof ab. Und anschließend muss man nur noch 9 Minuten mit dem Zug fahren und hat den ganzen Prozess schon hinter sich. Klingt super, die Chinesen bauen das auch so, aber warum haben wir das damals nicht gemacht?
Über den Transrapid ist viel geredet und viel analysiert worden. 3 Gründe muss man als Hauptgründe einführen, warum wir das nicht gemacht haben. Grund Nummer 1, man hat damals sehr stark mit Netzen argumentiert. Also nicht eine neue Technologie einführen, die abseits der Radschiene-Technologie läuft, sondern Systeme miteinander vernetzen. Das klingt ja auch sinnvoll. Und einen gesamten Netzbund herzustellen, sodass jeder Zug auf jedem Gleis fahren kann. Transrapid fährt natürlich auf keinem anderen Gleis und kein normaler Zug fährt auf der Transrapid-Strecke. Also nicht 2 Systeme nebeneinander, sondern ein gemeinsames System. Dem kann man ja noch folgen. Dann zweitens bestimmt eine gewisse Technologiefeindlichkeit. Das war neu, das war ungewohnt. Man konnte den Vorteil nicht notwendigerweise sehen. Man dachte, man hätte international gar nicht so viel Wettbewerb. Man würde die technologische Führerschaft sowieso dauerhaft besitzen. Man glaubte nicht wirklich handeln zu müssen. Also eine gewisse Erlahmungserscheinung, Technologiemüdigkeit, gar keine Angriffslust mit einer neuen Technologie der Welt zu zeigen, wieso etwas funktionieren kann. Und der dritte Grund, der hauptsächlich gegen den Transrapid gesprochen hat, waren die Kosten. Und da muss man fairerweise sagen, der Transrapid war entwickelt und vorgeschlagen worden von einem Industriekonsortium. Und dieses Industriekonsortium war natürlich ziemlich versessen darauf, staatliche Aufträge zu erlangen. Und wahrscheinlich war dieser Zug auch wirklich zu teuer, um jemals wirtschaftlich arbeiten zu können. Als Referenzstrecke war dieser kurze Weg von München Innenstadt zum München Flughafen wahrscheinlich auch nicht ideal.
Trotzdem finde ich es sehr schade, dass diese neue Technologie nicht umgesetzt wurde, denn man muss sagen, Radschiene-Technologie hat nun mal ihre Grenzen, deswegen ist es für mich eine verpasste Chance, die wir hier nicht genutzt haben.
Bekanntlich hat Shanghai diesen Zug gebaut und jetzt schauen wir einmal darauf, wie dieser Zug läuft. Und tatsächlich, fairerweise muss man sagen, einige der Probleme, vor allen Dingen wirtschaftliche Probleme, die man dem Transrapid damals nachgesagt hatte, die sind in China tatsächlich aufgetreten. Wir haben eine Reportage gefunden aus dem vergangenen Jahr 2023 von Eva Lambi-Schmidt. Sie ist Korrespondentin der ARD in Shanghai und sie hat in einem wirklich sehenswerten Beitrag in der Tagesschau berichtet über den gegenwärtigen Stand des Transrapids heute, also im Alltagsbetrieb. Hören wir einmal hinein.
Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig schickte den Transrapid 2002 nach Shanghai. Für China sollte das der Beginn einer neuen Ära im Schienenverkehr sein.
Was uns aber wundert ist, die Bahnen sind leer. Und woran liegt das? An den teuren Tickets. Denn die sind bis zu 5-mal teurer als ein normales Ticket. Deswegen nutzen die Leute trotz dieser tollen Möglichkeit Alternativen wie die U-Bahn. Wir hören einmal rein, was Eva Lambi-Schmidt mit den Fahrgästen vor Ort besprochen hat.
Wenn ich nicht für den Flughafen arbeiten würde, dann würde ich die Magnetschwebebahn nicht nutzen. Vielleicht mal, wenn ich in Urlaub fahre, aber ich bin sicher, ich würde sie nicht oft nutzen. Dafür ist sie zu teuer. Für Flughafenpersonal gibt es einen Sonderpreis. Die meisten anderen Geschäftsreisenden, die wir treffen, reisen auf Kosten des Unternehmens, für das sie arbeiten.
Ja, der Zug ist zu teuer und der Zug hat wirtschaftliche Probleme und wahrscheinlich hätte der Transrapid in München auch wirtschaftliche Probleme bekommen. Trotzdem, die Fahrleistung, die dieser Zug in Shanghai erbringt, die ist wirklich bemerkenswert.
8 Minuten Fahrt auf 30 Kilometern. Auf einem Display lässt sich die Stundenkilometerzahl beobachten. Sie beschleunigt sich rasant. Doch sie kommt nicht mehr auf die spektakulären 430 km/h, die es mal waren. 301 km/h, gerade mal so schnell wie ein Hochgeschwindigkeitszug auf Chinas Eisenbahnlinien. Der Betreiber der Magnetschwebebahn in Shanghai hat die Geschwindigkeit während der Corona-Pandemie gedrosselt, will Kosten sparen. Die Auslastung war demnach zu gering.
8 Minuten Fahrt für 30 Kilometer. Der Flughafen in München liegt auch ungefähr 30 Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Wer die Strecke gefahren ist mit der S-Bahn, der weiß, man braucht, wenn ich mich richtig erinnere, rund eine Stunde.
Ja, eine Stunde mit dem Auto ungefähr eine halbe bis 40 Minuten, aber auch nur, wenn der Verkehr gut fließt.
Halbe Stunde, das musst du mir mal zeigen, wie du in München vom Hauptbahnhof zum Flughafen eine halbe Stunde kommst. Du wirst das schaffen, mir ist es noch nie gelungen.
Ich sag nichts.
Aber das sind 8 Minuten in Shanghai und wenn man sich mal ausrechnet, was das bedeutet, wenn all die Menschen, die am Flughafen abfahren, nicht mehr eine halbe bis ganze Stunde unterwegs sind, sondern nur noch 8 Minuten, dann kann man ermessen, was eine solche moderne Technologie zu leisten vermag.
Derzeit fahren konventionelle Züge über Chinas Hochgeschwindigkeitsnetz. Vergleichbar sind diese Züge mit unserem ICE. Neben den Metallgleisen, auf denen die Züge fahren, sollen nun Strecken für Magnetschwebezüge, also für den Maglev, eingerichtet werden. Bisher gibt es zwar die Verbindung, aber kein Netz für Langstreckenverbindungen. Und durch die Magnetschwebetechnik werden die Züge noch schneller als bisher. Das liegt daran, dass die Reibung zwischen Gleis und Rad entfällt. Was die Geschwindigkeit aber begrenzt, ist der Luftwiderstand. Denn der Luftwiderstand wächst quadratisch im Verhältnis zur Geschwindigkeit. Das bedeutet, verdoppelt sich die Geschwindigkeit, dann vervierfacht sich der Widerstand. Was dem entgegenwirken kann, sind stromlinienförmige Konstruktionen. Doch was am Ende trotzdem siegt, ist die Geschwindigkeit. Das bedeutet, die Geschwindigkeit definiert eine Grenze, bis wohin ein wirtschaftlicher Betrieb überhaupt möglich sein kann. Eine erste Teststrecke wurde in der Stadt Datong in der nordchinesischen Provinz Shaanxi fertiggestellt, und zwar im vergangenen Jahr. Und es gibt 2 Besonderheiten, die diese Röhre hat. Zum einen ist sie luftdicht und das erzeugt ein beinahe Vakuum im Inneren. Und der 2. Effekt, und das ist der noch bedeutendere, ist, dass, um elektrische Magnetkissen zu erzeugen, der Effekt der Supraleitung genutzt wird. Supraleitung, das bedeutet, dass der Widerstand der Leiter praktisch auf Null sinkt.
Bei Supraleitung entsteht in den elektrischen Spulen kaum noch eine Spannung, deswegen könnte der Betrieb sehr energieeffizient ablaufen, aber Supraleitungsspulen brauchen eine sehr, sehr niedrige Temperatur. Das kann man in Laboren und in kleinem Maßstab herstellen, aber eine Kilometer, vielleicht sogar hunderte von Kilometer lange Strecke so auf 3-stellige Minusgrade zu kühlen, dass Supraleitung entsteht, das galt bisher technisch als unmöglich. Also spannend zu sehen, welchen technischen Weg die Chinesen hier gewählt haben. Bedeutet das nun, dass die Chinesen einen Zug bauen und bald besitzen werden, der Flugzeuge ablöst, der die kompletten Verkehrstechniken der Gegenwart revolutionieren wird? Wahrscheinlich nein. Das wird noch ganz lange dauern und außerdem stehen wir erst am Anfang einer Entwicklung. Die ganze Teststrecke ist gerade einmal 2 Kilometer lang. Der Prototyp fährt mit gemächlichen 130 Stundenkilometern durch die Röhre, also noch langsam im Vergleich zu den 1000 oder 1200 Stundenkilometern, die in der Endausbaustufe angestrebt werden. Also was jetzt Schlagzeilen macht, das ist ein Experimentierfeld. Noch weiß niemand, ob es technologisch funktioniert, noch weiß niemand, ob es wirtschaftlich funktioniert. Und das Beispiel Transrapid, sowohl in Bayern als auch in Shanghai, hat gezeigt, dass die wirtschaftlichen Herausforderungen mindestens so groß sind wie die technischen. Und trotzdem verdient der Hyperloop in China besondere Aufmerksamkeit. In Deutschland eine Teststrecke, in Bayern, wir hatten über sie gesprochen, in China ein technologischer Wettlauf ist in Brand. Und es geht am Ende darum, ob es gelingen wird, den Luftverkehr auf den Boden zu holen und damit auch die CO2-Emissionen des Luftverkehrs einzuschränken. Wird das jemals möglich sein? Es ist im Augenblick noch eine Vision, aber eine Vision, an der es sich lohnt zu arbeiten.
Christoph, du hast gerade geschildert, wie groß die Komplikationen sind, aber trotzdem, der Traum scheint nicht zu sterben. Hören wir einmal, was CNN vor schon 8 Jahren sagte, das ist immer noch aktuell, trotz aller Rückschläge und Schwierigkeiten.
You've heard the saying, time is money, and it is. Perhaps that's why we complain about travel. How can we get there faster? Can this experience be better? We dream about moving comfortably from place to place in the blink of an eye. That's essentially the dream of the Hyperloop.
Und was hat das alles mit dem menschlichen Leben, mit unserer menschlichen Realität zu tun? Man denkt vielleicht auf den ersten Blick, es ist nur eine technologische Spinnerei, nur ein technologischer Traum, aber es hat ganz, ganz viel damit zu tun. Zum Beispiel ist mein Angebot, was ich heute Abend machen kann, alleine durch meinen Standort begrenzt. Ich bin gerade in Berlin, das heißt, ich kann, wenn ich jetzt keine lange Fahrt auf mich nehmen möchte, nur etwas innerhalb Berlins machen. Hätte ich aber den Hyperloop, könnte ich beispielsweise ganz einfach Freunde aus München oder Hamburg besuchen. Das wäre gar kein Problem. Mein Radius würde sich also vergrößern und damit auch meine Möglichkeiten. Und dazu hat CNN auch einen Professor aus Los Angeles befragt, der genau das bestätigt hat und ausgedrückt hat. Er würde nämlich gerne, obwohl er in Los Angeles wohnt, gerne in San Francisco in die Oper gehen.
Do you feel like you're working on a project that's really going to change the future?
Oh, absolutely. If I have a date and I want to see the opera in San Francisco, I can literally do that and be back in time to go to sleep in my own house. I mean, that's the nature of the kinds of disruptive change that this can bring, and to be able to be part of this effort is a dream come true.
ja ein Traum. Mal sehen, wie lange es ein Traum bleiben wird. Das ganze Land als Betätigungsfeld, nicht nur die eigene Stadt. Der Hyperloop, der wird nicht so schnell sterben, weil der Traum weiter bestehen bleibt.
Und das war's auch schon wieder mit dem Hi-Podcast für diese Woche.
Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche am Dienstag um
5.55 Uhr. Bis dahin, ciao.
Danke, tschüss, bis nächste Woche.
Das war der Hi-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hi.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hi GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.